Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 254. Thomas begrüßt euch heute und ja, ist Herbst geworden im Worum Podcast-Land. Wir sind allerdings noch nicht ganz drin in der Herbstdepression. Ja, obwohl vielleicht mal gucken, wie es nach dieser Folge aussieht. Erstmal müssen wir jemanden aus der Fastdepression wieder rausholen. Ja, ich nenne ihn seit letzter Woche nur noch den Tontechniker der Herzen. Hallo alle, hallo Jan.
Und das kommt ausgerechnet vom Analogiker, ne?
Ja, das war
mir. Der noch nicht mal wüsste, wie man das Mikrofon einschaltet.
Aber ich habe es auch nie behauptet.
Du weißt, du merkst, getroffene Hunde bellen.
Ja, es ist wirklich so. Oh, das hat mir so leid. Du hast mir so leid getan. Wir haben diese Folge aufgezeichnet, ne? Alle, die sie nicht gehört haben. Und viele können es nicht sein. Die Abrufzahlen sind trotzdem also
Tapferkeitsmedaille. Das wollte ich gerade sagen.
Für viele, die
Tapferkeitsmedaille, das sind alles einfach, die leiden alle auf hohem Niveau, möchte ich sagen.
Ja, vielleicht, aber also ich werte das persönlich als Liebesbeweis auch ein bisschen an uns.
Ja, natürlich.
Wie viele es doch wohl offenbar tatsächlich geschafft haben, sich da durchzuquälen durch diese Tonprobleme. Wie war ich drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich auch nur eine Erklärung von dir. Woran hat's gelegen?
Ja, deshalb bist du drauf gekommen. Du verlangst Satisfaktion vom Sieger.
Ja, vom Tontechniker.
Ja, das ist schnell erzählt. Wir haben das erste Mal aufgenommen in einer Kombination, die wir technisch so noch nicht hatten. Nämlich haben wir einen neuen Rechner für die Aufnahmen und da wir seltenst gemeinsam aufnehmen, sprich an einem Tisch sitzen und dafür benutzen wir dann immer noch ein zwischengeschaltetes Interface, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Die Einstellung dieses Interfaces funktioniert auf dem neuen Rechner offensichtlich etwas anders, als wir es von dem alten Rechner gewohnt waren, sodass ich damit noch wenig Erfahrung hatte und demzufolge eine falsche Einstellung bei der Kanaleinstellung vorgenommen hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Es klang dann so, wie es geklungen hat. Es tut mir ganz schrecklich leid. Ich gelobe Besserung und werde das nächste Mal, bevor wir aufnehmen, nochmal Probeaufnahmen machen, um sie durchzuhören.
Mein Lieber, wir gewinnen und verlieren zusammen.
Ja, gut. Das kann man von der Tribüne mal leicht sagen, wenn auf dem Spielfeld jemand auseinandergenommen wird.
Aber ich sage aber trotzdem, uns tut es leid. Ey, und du hast mir leid getan. Wir haben ja bei mir aufgenommen. Florian war auch noch da und es wurde immer später, immer. Und es könnte auch daran gelegen haben, dass da so noch so ein paar Weltmeisterbier zugeliefert wurden. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall kamst du in Zeitverzug, hast alles noch produziert, bist dann los im Laufschritt, um noch eine Bahn zu kriegen und dann kam der Anruf und ich dachte schon, du willst sagen, dass du die Bahn doch nicht gekriegt hast, obwohl ich dir das fest versprochen hatte. Die kriegst du, Kollege. Dann kam der Anruf und ich dachte, oh, hat er wohl doch nicht gekriegt und du warst wirklich am Boden zerstört. Es war Herbstblues, es war Fado fast schon.
Die Bahn habe ich immerhin gekriegt.
Die Bahn hast du gekriegt. Ja. Thomas, die Aufnahme.
Ja, leider. Ja, komm, aber ich fand, also wenn man denn jetzt nochmal, und das ist, da sind wir ja weltberühmt für, ne? Also wenn man jetzt nochmal den positiven Twist finden will, inhaltlich war das eine ganz starke Nummer, Herr Kuhlmann.
Ja, das ist zumindest das, was man hören konnte. Ja. Nein, ich habe mich auch durchgequält und es hatte ja so ein bisschen Parallelen zum Spiel Heidenheim-Werder. Nach 40 Minuten wurde es dann besser.
Wohl wissend.
Ja. Ne? Was ich dir und auch der besten Bubble der Welt nicht vorenthalten möchte in diesem Zusammenhang, sind die, ich sag mal, zärtlich hämischen Kommentare auf diese kleine Tonpanne. Ja. Ich habe wirklich sehr gelacht. Tim zum Beispiel schrieb mir auf Blue Sky, ich glaube, ich sollte euch eher dankbar sein für die Tonprobleme, Klammer zu. Endlich haben die Stimmen im Kopf Vertrautheitsupdates und Namen bekommen. Jan heißt der Mann in meinem linken Ohr und Thomas ist der in meinem rechten Ohr. Ja. Fand ich schon ganz hübsch, was mir auch gut gefallen hat. Grüße gehen raus mal wieder an Jens D. Er hat's gehört und meinte, klingt wie eine ZDF-Reportage über die Konferenz der blockfreien Staaten aus Addis Abeba im Jahr 1973. Ist auch touché, sag ich mal. Wobei natürlich jeder eigentlich wissen sollte, dass die Konferenz der blockfreien Staaten 73 in Algier war. Aber gut,
Ja, jetzt okay. Gut, jetzt noch den Geschichtslehrer raushängen lassen.
Ja, da möchten wir, ehrlich gesagt, ist Jens D. auch selber drauf gekommen.
Ja.
Und ich schmück mich mal wieder mit fremden Blumen. Und Joao Sturquinho, a.k.a. Joachim Stürken, Grüße gehen raus, klingt wie Werder bei Dynamo Tiflis 87 im Golf 1 kapituliert die Radiokassettenkombi von Pioneer bei der Telefonübertragung von Walter Jasper.
Ja, okay. Das ist, haben wir doch schöne Erinnerungen wachgerufen wenigstens.
Ja, wir nehmen euch mit in bessere Zeiten. Es war keine Absicht, aber ihr musstet halt mit. Danke fürs Hören.
Naja, immerhin 3000 Leute haben sich's doch angetan insofern. Danke so. Dafür.
Und jetzt klöppeln wir wieder den Titel, den wir für diese Folge gefunden haben, auf alle möglichen Bereiche, die gehen, und auch darauf. Keep it simple.
Ja.
Halt es einfach. Oder wie mein erster Trainer immer gesagt hat, Kuli, spiel, was du kannst.
Ja, genau. Lieber so schlagen, lieber schlagen.
Und so machen wir es auch mit der Aufnahme. Ja. Oder? Keep it simple.
Ja, wie gesagt, altbewährtes Setting jetzt gerade. Möge mich die Realität dann am Ende beim Produzieren nicht einholen, aber das sieht alles so aus, wie wir es kennen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Folge gut klingt.
So, jetzt können nur noch wir alles falsch machen.
Ja. Ist schon oft genug vorgekommen. So.
Ey, das war aber gar nicht so unpassend, ne? Wie die letzte Folge, so das Spiel. Man musste sich 40 Minuten lang quälen und dann wurde es ein bisschen besser. Oder? Wie hast du?
Aber da ist
wie,
schon.
Wie hast du es erlebt?
Also da ist ja der Einäugige unter den Blinden König. Also ich muss schon sagen, ich bin also auch aus den 90 Minuten mit einer gehörigen Portion Frust rausgegangen. Mhm. Zugegebenermaßen eingeleitet von der ersten Halbzeit, die in der Tat also weh tat. Die tat mir wirklich weh.
Ja.
Von vorne bis hinten. Aber gut, das habe ich jetzt irgendwie gefühlt in der Geschichte des Worum-Podcasts auch schon dutzende Male gesagt. Deswegen fände ich es halt eigentlich viel interessanter, mal fernab von allem, was da irgendwie schlimm aussah an der Leistung, doch mit dir zusammen auch nochmal danach zu suchen, woran es denn eventuell gelegen haben könnte.
Warum es so schlimm aussah.
Ja,
denn dass diese erste Halbzeit, und ich würde da sogar noch einen kleinen Unterschied machen zwischen erster und zweiter Halbzeit, das hat mich dann wieder so ein bisschen wieder zurückgeholt vom Baum, bin ich wieder zwei Äste runtergeklettert, weil ich immerhin dann dachte, okay, sie haben zumindest reagiert und ne, so. Aber ey, die erste Halbzeit, da ist ja wohl wirklich alles schiefgelaufen.
Ja.
Was hätte schiefgehen können? Und das klingt so, als seien wir Opfer in dieser Geschichte, also wo wir fast alles falsch gemacht haben, was man hätte falsch machen können. Und finde ich genau die richtige Frage, ne? Warum sah das so scheiße aus in der?
Ich würde sogar bei Horst Steffen anfangen in der Analyse.
Komisch, habe ich hier auch auf dem Zettel stehen. Pass auf, lass uns mal noch einen kleinen Schlenker machen. Wir fangen mal an, gerade die Aufstellung.
Mhm.
Ne?
Ja.
Da lagen wir personell, sage ich mal, weitgehend ganz gut, aber zum Beispiel, und ich glaube, das galt auch für uns beide, waren wir beide überzeugt, dass Friedel innen verteidigt.
Genau.
Und Koulibaly auf links rausgeht. Pieper und Backhaus hatten wir beide auf dem Schirm.
Ja.
Ja. Und auch den Linienausfall konnte
niemand ahnen.
Vorhersehen. Herzlichen Glückwunsch, das ist dann wohl Zeninho. Oder Lininho, ich weiß es nicht. Aber der Mann hat uns verdammt nochmal gefehlt.
Ja, ne? Vorne so, und hinten und überall.
Ja, und apropos vorne, gerade die Aufstellung, Grüll hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ich hatte ihn, glaube ich, gesagt, oder?
Da war ich von Jinma, Bangula und Schmid in der vordersten Reihe ausgegangen.
Ich weiß es nicht mehr genau,
Und Šović hatte ich auch nicht auf dem Zettel.
Nee, überhaupt nicht. Und da war ja, also da waren ja dann ehrlicherweise auch die versammelte Fachpresse überrascht, dass Šović aufläuft. Aber einen Schritt weiter in die Defensive ist es mit Puertas gegangen. Der hat jetzt dieses Mal wirklich dann den Part auf der 6 übernommen. Und
ja, und so hatte ich das nicht vorgesehen für ihn.
Ich wollte gerade sagen, was konstituieren wir danach? Ja. Ich war auch also schwer entsetzt von seiner Leistung. Ich kann das wirklich nicht anders formulieren. Also das war unterirdisch. Also wirklich. In allem.
So, und jetzt sind wir bei der Frage, ne? Deswegen der Schlenker Aufstellung. Und die Frage, ich würde bei, oder dein Call eben, ich würde da beim Trainer anfangen schon, ne? Bei der Frage, woran hat's gelegen? Warum sah's so schlimm aus? Mhm. Ey, die Aufstellung, alle waren überrascht von Čović, nur Frank Schmidt war offenbar null überrascht. Ja? Ja. Denn Frank Schmidt hat wirklich, und das muss man ja auch mal sagen, so schlecht wir waren, ey, Heidenheim hat mega sensationell gutes Spiel gemacht, vielleicht das beste Spiel, die beste erste Halbzeit hingelegt, die sie seit langem gespielt haben. Und die haben uns in der ersten Halbzeit einfach aufgefressen. Ja. Die haben uns aufgefressen. Ja. So, und aber sind genau in diese Sachen, die Horst angeboten hat, die wir ihnen angeboten haben, genau da sind sie reingestoßen. Können wir gleich nochmal analysieren, welche das genau waren. Und wir haben überhaupt kein Rezept dagegen gefunden. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Und da würde ich schon sagen, auch Horst Steffen, leicht vercoacht hat er sich da schon.
Naja, und jetzt mal, wenn du bei Heidenheim eine Sache erwarten kannst, ja, dann ist das, dass die mit dem Messer zwischen den Zähnen rauskommen. Deswegen, ja. Also da musst du das Team einfach drauf einstellen, ja, und ja. Da muss sich das Team auch drauf einstellen. Und spätestens nach 5 Minuten, wenn es genauso losgeht, wie du es irgendwie erwartet hast, wenigstens als Fan, dann musst du doch als Mannschaft auch in den Modus switchen, zu sagen, okay, das nehmen wir jetzt an. So, und das ist halt ja. Einfach nicht, das ist halt einfach null passiert. Also ich habe irgendwie nach 7 Minuten oder so, nach der dritten Großchance von Heidenheim, habe ich irgendwie verzweifelt in ausschließlich Großbuchstaben bei Blue Sky reingeschrieben, Leute, das Spiel läuft seit 7 Minuten.
Ja.
Weil es halt einfach wirklich so, ja, weil es halt einfach aussah, als seien sie komplett überrascht davon, als hätten sie damit gerechnet, dass da irgendwie, weiß nicht, ein Landesligist aufläuft. So.
Ja, ich weiß gar nicht. Also Abschichten, ne? Ich glaube, dass Horst Steffen das schon wusste, was da auf sie zukommt.
Ja, gut, ja.
Ja, da bin ich schon ziemlich sicher. Ich glaube, er hat nur nicht das richtige Mittel gewählt, um dem zu begegnen. Also, guck mal, was war sein Matchplan? Ne? Warum stellt er Čović auf? Warum stellt er Grüll auf? Ja, weil der Plan war, und das spricht ja dafür, dass er natürlich wusste, was wie Heidenheim spielt. Also, er hat ja kleine, wendige, spielstarke, beidfüßige Mittelfeldspieler gebracht. Er hat nicht den Sprinter Jinma vorne gebracht, sondern er hat mit Čović und Grüll Leute gebracht, die den Ball unten halten, ne, und mit One-Touch-Kombinationen sich in den 16er rein spielen.
Und die schlauer pressen, ja.
Die gut pressen können und die den Ball, wie gesagt, One-Touch, Kurzpässe, gute Laufwege, weil halt klar war, über außen mit hohen Flanken bei Mainka und Siersleben und Schöppner und diesen ganzen Leuten, das bringt ihr nichts, ne? Das heißt, das Rezept, glaube ich, die Idee, der Matchplan von Horst war Ballbesitz und die über Tempo und schnelle Pässe, Kombinationen, Doppelpässe auseinander zu hebeln und so in die Halbräume, in den 16er reinzukommen. Das war, glaube ich, seine Idee. Würdest du da mitgehen?
Ja, und natürlich, und das muss man dann halt eben auch sagen, und das kommt dann mir manchmal in der Beurteilung des Spiels oder der Situation an sich dann auch zu kurz. Wir haben halt einmal mehr wieder eine wirklich signifikante Stütze dieses Teams kurzfristig ersetzen müssen mit Senelinen. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass du möglicherweise auch eine Korsettstange für das ohnehin noch fragile Offensivspiel mit Puertas mehr oder weniger rausnimmst aus der Sache und ihn halt mit einem komplett neuen Aufgabensetting irgendwie konfrontierst. In einer neuen Mannschaft mit Sprachbarriere. Das ist halt einfach auch der undankbarste Scheiß, dem du einen Spieler auf der 6 geben kannst. So, ne?
Exakt. Und da prescht man noch nicht so weit vor. Ne? Wir waren ja bei dem Matchplan und wo der vielleicht nicht gut war. Ja, also stimmst du mir erstmal zu, diese Idee, die er hatte, ne, war ja erstmal nachvollziehbar, ja, so. Und dann kam ja noch dazu, dass Friedl links verteidigt hat. Und ich sage nochmal, wir warnen jede Woche davor, den da jemals wieder hinzustellen. Weil, was meintest du in der letzten Folge, da hat er immer noch ein Trauma, oder?
Ja, hat immer noch ein Trauma und hat das ja selbst auch gesagt.
Ja, und genauso hat er auch wieder gespielt.
Ja, genau, und hat auch ein Tor verschuldet.
Ja, so. Und wenn du aber diese Statik siehst und wenn Horst sagt, nein, mein Captain spielt links außen, und wo dann halt ja auch klar ist, den offensiveren Part über die Außen findet auf der rechten Seite statt bei uns.
Ja.
Mit Sugawara, ne? So, und Gröll, die wollte er da haben. Čović kippte da noch rüber. Also das war, glaube ich, der Matchplan von Horst Steffen. Platt gesagt, flach spielen, hoch gewinnen, Druck machen über rechts und hinten Friedel eher zur Sicherung dann den defensiveren Part. Ja, so. Was ja erstmal auf dem Papier vorher jetzt nicht völlig absurd klingt.
Oh, ich finde schon.
Naja, aber das, okay.
Ganz kurz nur, worauf ich halt hinaus will, ist, also ich kann die Idee nachvollziehen, wenn du mit einer in sich gefestigten Mannschaft agierst, die eingespielt
ist. Nur darum geht es. Es geht mir nur erstmal darum, die Idee nachzuvollziehen, weil das ist ja auch jetzt Interpretation von mir, dass das sein Plan war, aber es sah halt vieles genau danach aus.
Das würde ich verstehen, aber da ist ja, also da wäre ja, wenn er so gedacht hätte oder haben sollte, ist da ja ein Denkfehler drin.
Exakt, aber den wollen wir ja gerade offenlegen und erklären, ne? Mit dem waren wir ja eingestiegen in das Thema, vercoacht,
nein.
Und da bin ich nämlich so komplett bei dir, dass das vielleicht auf dem Papier in der Theorie vielleicht eine gute Idee zu sein scheint, ja, aber das in der Realität komplett gescheitert ist, weil es die Spieler einfach nicht umsetzen konnten, unter anderem aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Überforderung Einzelner auf neuen Positionen.
Ja.
Und was mir ganz krass aufgefallen ist, wo ich dir zustimme, wo ich dann auch sagen würde, war vielleicht theoretisch ein guter Plan, aber war Coaching-Fehler, Friedel links zu stellen, wenn dir in der Mitte Sennelinen wegbricht auch noch.
Mhm.
Hast du in der Mitte überhaupt keinen mehr, der da die Ansagen macht, die Leute gestellt hat, und wenn du dir anguckst, wie oft Budu Zivzivdatze in den ersten 10 Minuten am 16er in der Mitte frei zum Schuss kam, da war ein Loch.
Ja, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein Puzzle aus ganz vielen kleinen Aspekten. Ich bin da in der Sache auch bei dir. Wir wissen ja nicht, wie das intern auch kommunikationstechnisch abgelaufen ist, aber sie haben es dann ja öffentlich erklärt mit, sie wollten Koulibaly diese neue Aufgabe nicht aufbürden, weil er sich in der Innenverteidigung so eingespielt hatte. Steffen dann, weil das ist ja, also andersrum wird ja auch ein Schuh draus, und dann gucke ich jetzt vom Trainer oder von der Führung Kraftposition drauf. Das ist ja auch ein Vertrauensbeweis an Friedel, dass er ihm halt sagt, pass auf, also ich stell dich lieber links als Koulibaly auf links, weil du bist mein Captain und du bist der erfahrenere Spieler und du bist mittlerweile in der Lage, auch mit der Erfahrung, die du hast, eben die sich verändernden Aufgaben routinierter abzuarbeiten. Ja?
Richtig.
Dann ist halt die Frage, entweder Marco Friedel ist so loyal, dass er sagt, okay, was immer du sagst, mein Trainer, und dann halt nicht sagt, ich finde nicht so gute Idee. Ich glaube, das ist dann auch sein Selbstverständnis, dass er nicht hingeht und sagt, das kann ich nicht so gut, sondern sagt, okay, mach ich.
Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft, ne?
Und Steffen hat dann halt eben den Vorteil, beziehungsweise in dieser Situation vielleicht sogar den Nachteil, eben nicht nachhaltig traumatisiert worden zu sein von den Linksverteidigerleistungen von Marco Friedel.
So wie wir.
Ja, und deswegen ist es dann vielleicht auch einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Spoiler, diese Problematik wird uns am Freitag wieder begegnen. Und ich hoffe, dass er seine Schlüsse draus zieht.
Ja, und ich würde gar nicht mal das irgendwie Verkettung unglücklicher Nee, das ist für mich, du meintest ja, woran hat's hier gelegen? Und dann meintest du vorhin ganz am Anfang, ich würde da mal beim Trainer anfangen. Und das finde ich jetzt genau die Punkte. Also ich finde, im Nachhinein betrachtet, vielleicht kann man das vor dem Spiel alles auf dem Papier nachvollziehen. Sowohl das, was ich jetzt eben versucht habe, hier zu erklären, mit Flachspielen und rechte Seite überlagern und so. Genau wie es bestimmt auch Argumente gibt für das, wie du erklärt hast, warum Friedel das Spiel. Aber beides war falsch.
Ja.
Oder? Ich fand einfach, beides war falsch.
Ja,
seine Linie noch ausfällt in der Mitte.
Genau. Also das ist halt der springende Punkt, ne? Ich weiß nicht, ob er den Impact, den dieser Ausfall auf das Team hat, unterschätzt hat. Ja. Mhm. Oder ob er davon ausgegangen ist, dass Puertas in diese Rolle viel schneller reinwächst. Aber da sind wir dann halt eben auch, ich meine, also du musst dir ja auch, zur Wahrheit gehören ja auch all die Dinge, die dann während dieser 90 Minuten passiert sind.
Ja, ja.
Also insgesamt die Leistung der ersten 45 Minuten, dann ja auch die Berichte darüber, dass Steffen offensichtlich in der Halbzeit in der Kabine komplett aus der Hose gesprungen ist.
Ja. Ja.
Und da also den gesamten Laden zusammengebrüllt hat. Ja.
Ja.
Und dann aber auch die Tatsache, dass er gehofft und geglaubt hat, dass der Anschiss reicht, um die Leute, die es in der ersten Halbzeit falsch gemacht haben, das korrigieren zu lassen.
Ja.
Denn es hätte massig Anlass gegeben, nach 45 Minuten mindestens dreimal zu wechseln.
Aber wir gehen dann zweimal in Führung. Ja. Ne? Wir ändern ein bisschen die Statik, ein bisschen das System, passen das an.
Ja.
Und die zweite Halbzeit sieht dann plötzlich anders aus.
Ja.
So. Und ich war mit Anpfiff der zweiten Halbzeit, ich war 100% davon überzeugt, dass wir das Ding dreckig ziehen. So.
Ja,
und
dann
gehen wir auch in Führung und dann geht auch genau das auf. Ja. Nämlich wir holen den Ball und flach durchgesteckt Pass von Schmied und Gröll geht durch und ne, ja, macht das Tor. So.
Wie viel Glück hat er denn bei dem Tor, bitte?
Ja, Gulli. Er hatte aber auch schon ganz viel Pech in den Spielen davor. Ich erinnere mich an Lattenschüsse und so. Ich finde, er hat sich das auch verdient, dieses Tor. Ne? Was ich nur sagen will, du meintest ja, ne, ob er Puertas das zugetraut hat und so. Ich glaube, ein Lerneffekt war das auch für Horst.
Ne? Das hoffe ich sehr,
Und deswegen, wie gesagt, keep it simple, spiel, was du kannst. Das ist vielleicht, und wir haben ihn letzte Woche noch dafür gelobt, wie flexibel er auf den Gegner reagiert und so, ne? Und wie er mit seinem Matchplan gegen St. Pauli das Ding gezogen hat, ja? So, und dass das Auswirkungen hatte, wen er wohin gestellt hat, erinnere dich an Schmied auf die Neuen und so, ne? So, aber in diesem Spiel hat er es vielleicht übertrieben mit dem,
ja,
hin und her,
ja, das glaube ich auch,
schieben. Und ein zweiter Eindruck, der mir noch gerade beim Stichwort Puertas aufgefallen ist, ne? Ey, ich glaube, Puertas hat in Heidenheim nochmal richtig gelernt, wie der Unterschied ist zwischen Bundesliga und Saudi-Arabien.
Ja.
Alter, der hatte ja nicht einmal den Ball in Ruhe am Fuß.
Ja.
Da stand ihm ja sofort einer drauf und er ist überhaupt nicht damit klargekommen.
Genau, er hat keine Antwort darauf gefunden, ne?
Richtig.
Und er ist dann irgendwann, und das war ja das Fatale, aufgrund dieser Tatsache ist er irgendwann so hektisch geworden, dass der Fehlpässe gespielt hat. Alter, ja, Schwede!
Ja.
Ja.
Das ist genau der Plan von Frank Schmidt von Heidenheim, ne? Ist komplett aufgegangen.
Ja.
Und sie haben uns das Mittelfeld, die haben uns gefressen.
Ja.
Ne? Und ja, ich meinte ja eben, Werder hat versucht, über rechts viel zu machen, also Sugawara weiter nach vorne zu schieben. Und Frank Schmidt hat reagiert, indem das Heidenheimer Offensivspiel fast auch nur über diese Seite lief.
Mhm.
Ja?
Ja.
Da war dann der Außenverteidiger Föhrenbach, der später dann auch noch getroffen hat.
Ja.
Ne? Der Linksverteidiger. Übrigens sein erstes Tor in der Bundesliga.
Ja.
Klammer
und
zu.
Das erste Tor für Heidenheim seit 7 Jahren, habe ich noch gelesen irgendwo.
Ja, richtig. Ja. So. Die haben über die linke Seite vorgeschoben und sind dadurch immer wieder in unseren Rücken gekommen. Sugawara, der Honda-Motor, ich sag mal, hat gestottert in dem
Kolbenfresser
Spiel.
In diesem Spiel, ne?
Ja, ja. Kolben abgewürgt.
Ja.
Ne? Aber so Schöppner und so und Dorsch haben immer über die Seite rübergezogen, sind Puertas aggressiv auf die Füße, Šović aggressiv auf die Füße.
Mhm.
Und dann waren sie schon im Rückraum zwischen Pieper und Sugawara.
Ja.
Ey, puh.
Ja, und da hätte es, gerade für das Spiel hätte es dann die Mofa-Gang gebraucht, ne? Mit,
ja,
mit Stehe und Lienen und eigentlich auch Bittencourt. Ja.
Ja.
So, und das ist halt dann der Punkt, ne? Und das ist ja dann auch in der Nachbetrachtung des Spiels häufiger gefragt worden, warum nicht Leo?
Ne? Ja.
Bei einem Lienenausfall, und sie haben es dann ja auch begründet, aber ja, da muss man dann sagen, im Nachgange ist das halt nicht aufgegangen. Ich fand auch, ich meine, Šović hat wieder wirklich ein paar gute Szenen gehabt, so, aber körperlich ist das halt einfach nochmal ein anderer Schnack.
Ja, Wobei, wie gesagt, das auch für Puertas galt und selbst Jens Day in der ersten Halbzeit in der Mitte nicht viel Land gesehen hat.
Nee, ne? Ja, wie auch
muss
alleine,
man
ja, genau.
Auch wirklich sagen, die Stürmer hingen in der Luft, auch Bangula komplett Ausfall in dem Spiel. Ist überhaupt nicht klargekommen gegen diese aggressiven Rowdy Verteidiger.
Ja, dann freuen wir uns auch auf Union, oder?
Ja, da so viel dazu. Ne? Ja. Das ist jetzt das dritte Spiel, St. Pauli, Heidenheim, Union, wo es auf ähnliche Skills ankommt.
Ja.
Ne? Und wo wir vielleicht wieder zurück müssen zu Keep It Simple. Mhm. Aber ja, dazu gleich mehr. Jan Bittencourt kam dann ja rein, hat auch sofort gelb gesehen und so.
Ja.
Ne? Und klar, kann man das sagen. Horst Steffen wurde gefragt, warum denn die Aufstellung, ne? Warum denn Šović von Anfang an? Und er meinte, ey, der Junge ist viel zu gut, um ihn nicht regelmäßig starten zu lassen.
Ja.
Ja, auch ein Argument.
Er hat auch in der ersten Halbzeit hat er die wenigen gefährlichen Szenen, die wir hatten, die kamen eigentlich alle von ihm. Ich kann mich an eine scharfe Reingabe aus dem rechten Halbfeld erinnern, die an Freund und Feind vorbeifliegt und an der Grüll so ganz knapp vorbeisegelt.
Ja.
Und zur Wahrheit, ganz kurz nur zur Wahrheit gehört, aber auch haben wir jetzt auch noch, finde ich, weil wir jetzt schon fast über die erste Halbzeit hinaus sind, zu wenig erwähnt, zur Wahrheit gehört auch, Werder ist nur im Spiel, weil wir Mio Backhaus haben, ne?
Ja.
Also er hat halt in der ersten Halbzeit, ich glaube, 3-4 Mal, also 100%ige vereitelt.
Ja.
Und wenn du mit 2-0 Rückstand in die Pause gehst, dann wird das ein ganz langweiliger Nachmittag.
So. Ja. Völlig richtig.
Ja.
Trotzdem, das fand ich auch irgendwie eine gute Nachricht, die man rausziehen kann.
Ja.
Auch, ey, wir sollten ja nicht vergessen, ne, wir klingen jetzt so, als hätten wir da 0-4 auf den Arsch gekriegt. Ne? Wir haben da ja immerhin noch einen Punkt geholt. So ist es ja nicht. Es war ja nun nicht der Komplettuntergang. Ne?
Ja.
Und wir sprachen auch drüber, wie schwer sich auch alle anderen Teams bisher wie schwer das auch für alle anderen Teams war, gegen Heidenheim irgendwas zu holen. So ist es ja nicht. Und trotzdem war diese erste Halbzeit natürlich so, dass einem nochmal wirklich die Grenzen aufgezeigt wurden. Und glaube ich, hoffentlich auch Horst Steffen klar geworden ist. Also für Experimente und hin und her und Positionswechsel und große Rochaden ist vielleicht noch zu früh.
Ja, ja, also auf der anderen Seite würde Horst Steffen uns wahrscheinlich direkt entgegenhalten. Ja, erstmal können voll lachen. Ja, weil zu Rochaden wird er leider gezwungen. Das ist
ja okay.
So, ne? Aber okay. Ich bin ja bei dir, ne? Es wird halt einfach schmerzhaft deutlich. Das ist im Übrigen eine Erfahrung, die Ole Werner genau so auch schon gemacht hat. Ja, ich kann mich noch, war das nicht sogar dieses Jahr, als wir aus dem Winter kamen und Gefahr liefen, alles zu verspielen, weil wir mit so krassen Ausfällen uns auseinandersetzen mussten.
Ja, das war der Cry February.
Ja, genau. Wir haben diese Breite im Kader nicht und das haben wir 17.000 Mal analysiert, woran das liegt, weil wir halt eben nicht die finanziellen Mittel haben, um einen Kader so breit aufzustellen. Allein die Tatsache ist jetzt wirklich, dass wir hoffen und beten müssen, dass jetzt langsam die Front bei den Verletzten sich mal ein bisschen lichtet.
Ja.
So, damit wir da endlich ein bisschen Konstanz reinkriegen. Denn ich glaube halt auf der anderen Seite auch, wenn wir in der Defensive endlich mal auf ein stabiles Gerüst, was mehr als 4 Spieltage beieinander ist, irgendwie auch bauen können, dann wird das auch Auswirkungen auf die Stabilität im Mittelfeld und im Sturm haben.
Ja, das glaube ich auch. Wir dürfen auch nicht vergessen, die beiden Gegentore fallen nach dem Standard und nach einem Ballverlust.
Ja.
Ne? So, aber trotzdem, die erste Halbzeit war schon erschreckend und ein Warnsignal, glaube ich, an alle.
Ja, genau.
Und ich glaube, da ist auch Horst Steffen schlau genug, ne, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Ja. Und auch für einen Puertas war das, glaube ich, nochmal ein Reality-Check, dass Ballschubsen bei 40 Grad ist halt was anderes als in Heidenheim, wo die ja Jan Schöppner
bei Nieselregen
stutzen. Ja, wenn der Regen von der Seite kommt.
Can you do it on a cold rainy Wednesday night in Sheffield? Aber ganz kurz nur, weil ich gerade auch nochmal eben irgendwie dran denken musste, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammte Axt, ist egal. Sei es wie es ist, jetzt weiß ich es wieder. ich bin mal gespannt, ob er dann auch letzten Endes wirklich Taten folgen lässt, was er dann in Interviews nach dem Spiel auch durchblicken ließ, Steffen. Ne, weil er ja auch sagte, sinngemäß, ich krieg's nicht mehr zu 100% zitiert, aber dass in der zweiten Reihe schon auch Leute mit den Hufen scharren, die heiß darauf sind, zu beweisen, dass sie das besser können. Ne? Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob man das schon in der Startaufstellung von Union sehen wird, also gegen Union. Ja.
Die guten positiven Schlüsse, die man rausziehen kann, Karl Hain in allen Ehren, aber Mio Backhaus ist eine Nummer 1 in der Bundesliga.
Ja, stand jetzt, ja. Mhm.
Das Spiel wird ihm extrem gut getan haben. Auch gerade, wie gesagt, die ja auch immer wieder versucht haben, die hohen Bälle, die hohen Flanken in Fünfer, da von denen hat er keinen reingekriegt.
Nee, aber ein, zwei sahen nicht so sicher aus, aber im Vergleich zu dem, was wir in den ersten Spielen festgestellt haben, wird das besser, das sieht man, ne?
Ja.
Im Übrigen, Klammer auf, gleicher Satz, den du gerade über Mio Backhaus gesagt hast, gilt jetzt auch wieder für Herrn Zetterer, Glückwünsche nach Frankfurt.
Ja.
Der jetzt da dann sich offensichtlich doch vorerst einmal durchsetzt und heute Abend gegen den FC Liverpool dann auch im Tor stehen darf.
Ja, Herr Grifo hat ihm das geschenkt.
Ja. Ja. Ja,
genau. Positiver Aspekt Nummer 2, Amos Pieper. Ja,
stimmt.
Hat sich, finde ich, reingearbeitet und war dann wirklich vor allem zweite Halbzeit echt stabil.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal zusammen trainiert haben, Koulibaly und Pieper. Ja. Ohne Sennelinen vor sich. Also praktisch mit Chaos im zentralen defensiven Mittelfeldbereich. Also das war wackelig zu Anfang, aber der hat sich wirklich reingefuchst, fand ich. Muss
sehr
ich
gute
auch
Leistung,
sagen.
Ein paar wirklich gute Rettungsaktionen, auch so Harakiri, Last Second Grätschen.
Ja.
Schön, gutes Spiel gemacht, hat mir auch gut gefallen.
Ja, also das können wir positiv mitnehmen. Auch hat mich, wie gesagt, gefreut, Grülli mit seinem Tor endlich, ne, der Wühler. Der hat auch so viel auf die Socken gekriegt. Und klar hat er ein bisschen Glück, aber ja, hat er sich auch verdient, dass er trifft. Ey, und Romano Schmid, auf dem Papier stehen 2 Vorlagen.
Ja.
2 Assists.
Mhm. Ja, er hat mir trotzdem nicht, richtig gut gefallen. Aber das liegt halt vor allem, das liegt nicht daran, dass ich denke, ey, jetzt raff dich mal, Schmidi, sondern es liegt einfach daran, dass man, finde ich, total sieht, dass er mit dem veränderten oder sich verändernden Aufgabensetting, was er haben soll, immer noch fremdelt. So, ne? Ja. Und er halt einfach über Jahre hinweg bei Ole Werner ganz genau wusste, was von ihm erwartet wird und sich in diese Rolle entsprechend noch reingearbeitet hat. Und jetzt ist das Anforderungsprofil halt ein anderes und er braucht dann einfach eine Zeit, um sich zu finden und um das Zusammenspiel mit den Leuten um ihn herum zu finden. Und das, finde ich, sieht man immer noch. So.
Ja, und trotzdem muss man sagen, auch wenn ich mir das sehr frustrierend vorstelle für ihn, ne, wenn du da immer gegen diese Abwehrhünen anlaufen musst und so viele Wege gehst beim Pressen und keiner macht mit und so, das sieht man ja auch ganz oft, der One-Man-Pressing von Romano Schmid. Aber unterm Strich steht, ne, hat jetzt 2 Spieler als falsche 9 gemacht und 3 Assists.
Ja.
Das ist schon nicht so... Ja. Nicht so verkehrt. Was war da los danach? Ich habe nur gelesen, keine Geldstrafe für Romano Schmid. Warum war das im Gespräch?
Ja, ich ärgere mich auch ein bisschen, weil ich habe dann das Spiel aus Frustration, ich habe es zu Hause bei Sky geguckt und habe es dann direkt nach Abpfiff ausgemacht, weil ich irgendwie erstmal, keine Ahnung, Übersprungshandlungen in die Küche und kochen. Er soll sich dann bei Sky noch ziemlich ausgelassen haben, zumindest in den einschlägigen Werder-Medien hieß es danach irgendwie, Schmidi habe dann direkt mit dem Finger auf Teamkollegen gezeigt und seine Defensive angezählt. Ich hätte es gerne gesehen, weil wenn ich mir die Verschriftlichung des Statements angucke, dann stehe ich da und sage, ja, das also unterschreibe ich so zu 100%. Woher kommt die Interpretation, er habe irgendwie komplett über seine Teamkollegen hergezogen? Deswegen war ich etwas irritiert. Er hat sinngemäß gesagt, wir liegen zweimal in Führung und dann muss man es aber auch richtig verteidigen und dann kann es nicht sein, dass in der Viererkette nicht miteinander geredet wird und dann einer frei durchläuft und dann zum 2-2 einnickt und einfach nur Danke sagen muss. So, war so sinngemäß das, was er gesagt hat. Das unterschreibe ich jetzt zu 100%.
Ja, ich suche den Fehler.
Ja, suche den Fehler. Offensichtlich scheint das aber in der Emotionalität noch irgendwie auch ein bisschen anders gewesen zu sein, denn sonst würde sich auch Clemens Fritz nicht irgendwie gemüßigt sehen, da drauf zu reagieren und zu sagen, irgendwie sinngemäß, da müssen wir nochmal mit ihm reden.
Okay.
Aber also, ich plädiere doch dafür, und das kennen wir auch, wir als alte Boomer kennen das aus alten Bundesliga-Zeiten auch noch ganz anders, ja, ich finde, dass direkt nach einem Spiel man den Spielern auch mal den Raum geben muss, sich da so ein bisschen Luft zu machen. Das sind ja nun keine Aussagen, wo man irgendwie sagt, das ist justiziabel oder da muss er irgendwie, muss er befürchten, von der Mannschaft geschnitten zu werden. Ich finde sowas in Ordnung, oder?
Er hat doch jetzt nicht gesagt, wir haben vorne alles richtig gemacht, aber genau. Die Trottel hinten in unserer Abwehr, die kriegen nichts auf die Kette. Ja. Das hat er doch nicht gesagt.
Nee, das glaube ich auch nicht, ohne es gehört zu haben. Nochmal, Werder hat ihm jetzt auch keine Geldstrafe aufgebrummt, sondern die haben gesagt, komm, also ist jetzt dann auch gut, ja. Belassen, Sturm im Wasserglas, würde ich sagen, ne? Er darf das gerne, weil Leo Bittencourt ist im Übrigen auch jemand, der sowas gerne mal macht, öffentlich, einfach mal zu sagen, reg mich auf, was wir da schon wieder gemacht haben, aber du hast es ja richtig gesagt. Es fällt halt auch immer das Wort wir und nicht die. Ja? Ja. Und ich würde mir, wenn das dabei hilft, irgendwie auch alle mal ein bisschen aufzurütteln, dann bitte gerne mehr davon.
Ja, und auch da, wie gesagt, ey. Nicht über jedes Stöckchen springen. Ne? Das ist, finde ich, jetzt auch noch ein Rahmen, wo man jetzt nicht unbedingt gleich mit Geldstrafen.
Ja, genau. Das meine ich. Ne? Also alles mal ein bisschen lockerer sehen. Man kann es ja auch andersrum drehen. Ne? Immerhin ist ihm der Verein nicht so scheißegal, dass er sowas Schulterzucken zur Kenntnis nimmt. So, sondern er sagt halt so: Ey, Mann, Leute, wir waren hier zweimal am Platz an der Sonne. Und dann reißen wir es uns irgendwie selbst mit dem Arsch wieder ein, indem wir da einmal pennen. So, hat er ja recht.
Ja. So. Ja, hat er auch recht. Und natürlich fallen die beiden Tore so. Und ist das irgendwie, sind das Sachen, Tore, die nicht fallen müssten? Ja.
Ja.
Das erste Tor für Heidenheim fällt, weil Friedel außen als Linksverteidiger versucht mit der Hacke.
Ja, genau.
Zu spielen und Manon Busch, der auch vor 100 Jahren mal bei Werder war in der zweiten Mannschaft, der eigentlich nicht viel anderes kann als schnell laufen und den Ball dann hart in die Mitte prügeln, hat leider genau das gemacht.
Hat funktioniert.
In dem Moment und das ist halt einfach ein individueller Fehler von unserem besten Spieler.
Ja, und das zweite Ding ist dann wirklich, das ist einfach klar, sogar war es. Du siehst auch, wie er nach dem 2:2 einfach in die Knie geht und mit der Hand auf den Boden haut und ganz genau weiß, an dem muss ich dranbleiben.
Ja, so. Genau, das ist der Linksverteidiger Föhrenbach ne, mit seinem Premierentor in der Bundesliga und das ist das, was Romano Schmid sagte, ne, da muss man reden, das kann nicht sein, dass da hinten einer am zweiten Pfosten ganz alleine durchläuft.
Ja.
Ne? So, und klar muss man reden, ja, zu Guevara. Da ist wieder Sprache, Kommunikation, könnte daran gelegen haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Ball da hinkommt, weil der fliegt hoch, da ist Schnee drauf, fliegt in den 16er auf den Kopf von Mainka, der ganz alleine ist, wo Koulibaly noch angeflogen kommt, wo ich auch dachte, das kann nicht sein Mann gewesen sein.
Mhm.
Weil Mainka verlängert den ja von der Strafraumgrenze mit dem Kopf. Also, ja, wäre auf vielen Ebenen. Aber gut, okay, solche Tore kannst du fangen gegen Heidenheim und am Ende wäre es auch arrogant, sich zu beschweren, dass man nur einen Punkt holt, nachdem man da ja nun auch nicht gerade eine Glanzleistung abgeliefert hat. Punkt, haben wir einen Punkt gewonnen? Haben wir zwei Punkte verloren?
Ja, du kennst mich. Ich sag immer zwei Punkte verloren, weil du, also in dem Fall auch, weil wir zweimal geführt haben. Clemens Fritz sieht's genau andersrum. Er sagt, am Ende musst du wahrscheinlich mit dem Punkt zufrieden sein. Dann ist er wahrscheinlich bei dir, ja, wenn man auf den gesamten Spielverlauf guckt.
Ich habe ja nur die Frage. Ich stelle nur Fragen.
Aber ich finde dann halt auch, ne, das war halt eben. Wir haben uns zweimal in die Situation gebracht, wo wir mit Fug und Recht aus dem Spiel hätten rausgehen können mit der Analyse Winning Ugly. Mund abputzen, mitnehmen die drei Punkte, fertig. Und dann ist es halt ärgerlich, weil das und sorry, lieber Heidenheimer, super sympathisch mit Frank Schmidt und Pipapo, aber man. Das ist der Tabellenletzte mit einem Sieg auf dem Konto und einfach auch einer überschaubaren individuellen Klasse im Kader.
Ja.
Und wir haben es schon so oft gesagt, das letzten Endes sind das die Spiele, die du gewinnen musst, um dich am Ende der Saison nicht wieder darüber ärgern zu müssen, dass halt eben ein Punkt zum Erreichen der Conference League gereicht hat.
Ja, trotzdem, ne, stimme ich dir völlig zu. Es ist irgendwie, ja, irgendwie unbefriedigend, weil beides ist so ein bisschen richtig.
Ja, genau.
Ne? Und ich sag mal so, wenn, du hast ja auch gesehen, was Frank Schmidt vorhat und was Heidenheim vorhat, ne? So, die fangen an wie die Feuerwehr, haben wir drüber gesprochen, die erste Halbzeit, bis sie keine Kraft mehr haben. Aber das Ziel ist einfach, so viel Alarm zu machen und unbedingt in Führung zu gehen. Ja. Weil wenn sie in Führung gehen, dann haben sie eine Chance, das Spiel zu gewinnen gegen Werder Bremen und gegen jeder andere.
Genau. Kernkompetenz Abwehrschlacht.
In der Bundesliga so. Und das machen sie wirklich so gut wie vielleicht dieses ganze Kalenderjahr noch nicht, die erste Halbzeit. Ja. Aber wir haben so viel Glück und Mio Backhaus und kommen mit 0-0 in die Halbzeit, ne? Und du siehst ja auch, das meinte ich auch im Froggies zu allem drumherum, ey, nach 10 Minuten, warte ab, das ist noch eine Viertelstunde und dann können die dieses Tempo gar nicht mehr halten. Ja. Und dann kriegen wir Räume zum Kontern, weil die nicht mehr jeden Weg machen können. Ja. So. Und genauso ist es gekommen. So, und ich sag mal so, worauf ich hinaus will, wenn wir jetzt nach 7 Minuten von Budu Sivtsivadze einen reingepimmelt bekommen und dann am Ende diesem Rückstand hinterherlaufen und ne, noch einen Konter kriegen und dann 2-2 spielen, würde ich sagen, ey, müssen wir so nehmen.
Ja.
Ärgerlich ist es, wenn du das überstehst, du hast das Matchglück, ja, und du stabilisierst dich in der zweiten Halbzeit, du findest ein Rezept gegen die, gehst in Führung und hast sie eigentlich schon gebrochen. Ja. Ne? Und das Ganze zweimal, und wenn du es dann nicht nach Hause bringst, das ist...
Genau.
Das ärgert mich.
Das ist letzten Endes genau das, was mein Gefühl ganz gut beschreibt. So, weil es halt eben nicht mal so ist, dass man dann irgendwie die 2 Gegentore fängt, indem man einfach wirklich superb ausgespielt worden ist, sondern wir pimmeln sie uns halt irgendwie selbst rein, mehr oder weniger. Ja. Ne? Und ja, also und dann kommt ja noch dazu, dass du ja hinten raus sogar noch die Möglichkeiten hast, ja, das Ding final noch zu ziehen, ja. Und dann, dann ist es einfach unterm Strich in der Summe ärgerlich, auch weil es halt eben die viel zitierten Spiele sind, wo du dann aber wirklich punkten musst.
Ja, so. Ne, und trotzdem ist es halt nicht so, dass man jetzt irgendwie, also man muss halt einfach akzeptieren, dass das genau in diesem Stadium der Saison, auch darüber sprachen wir schon immer, ne, wann spielt man gegen welchen Gegner, ne, dass man dann auch, und das war auch klar vorher, damit leben muss, dass solche Spiele kommen, solche Rückschläge, weil das irgendwie Teil dieser Entwicklung ist und wo du jetzt halt die Chance hast, da jetzt Schlüsse draus zu ziehen, die dir dann vielleicht gegen Union helfen.
Ja, ich akzeptiere es, aber verärgert.
Ja, absolut, bin ich genau, ne, und ich bin einfach so unbefriedigend hin und her gerissen. Ich kann niemanden hassen.
Ja.
Ich kann auf niemanden sauer sein. Ich kann nicht wütend sein. Ich kann mich nicht freuen. Es ist so alles und das ist sowas, was wir irgendwie schlucken und nehmen müssen.
Das reicht mir schon, um mir den Tag zu verderben.
Ja, so und ist
auf
es
niemanden
doch,
sauer sein normal. Zu können.
Ja, ich möchte zumindest das Recht haben, enttäuscht zu werden. Ja. Nicht mal das.
Oh, jemanden anzupöbeln. Ich will jemanden anpöbeln.
Ja.
Ist mir egal. Komm. Ja, Mund abputzen, weitermachen. Jetzt lohnt sich auch nicht wirklich.
Nur ein Satz noch, weil es gibt keinen Podcast in dieser Saison von Werder Bremen. Man muss mindestens einmal das Wort Boniface sagen.
Ja, gut. Ja.
Wir sparen uns alles, was schon gesagt wurde. Das Tor, Kopfball, er hat die Chance, hätte ich ihm so gegönnt, dass er den reinmacht. Ey, und tut mir leid, das zweite Tor schießen wir auch wieder nicht ohne ihn.
Ja, natürlich. Der Pass ist geil auf Schmiedi.
Mega Pass.
Ja, wirklich gut. Und ich finde auch, dass er das, also er hat ja, das ist ja gefühlt das erste Spiel gewesen, wo sie ihn vorne auch wirklich mal als Leuchtturm gesucht haben, ne?
Ja, und wo er auch mal vorne drin geblieben ist.
Ja, genau. Und du siehst halt sofort, dass er qua Körperlichkeit einfach einen Vorteil hat.
Ja,
wenn er im Timing noch ein bisschen besser wird, noch ein bisschen abgewichster wieder, dann klingelt's da nochmal. Ja, im Übrigen auch Stay noch mit der Riesenkopfballchance. Ne?
Richtig, ganz am Ende. Ne?
Ja.
Was übrigens auch eine geile Aktion war, konnte man super sehen vorher. Nahaufnahme Strafraum, bevor die Ecke ausgeführt wird. Boniface geht zu Koulibaly und erklärt ihm was. Kannst dich erinnern an die Szene. Und was er ihm erklärt hat, war, wir beide schieben die komplette Innenverteidigung, alle großen Leute, schieben wir Richtung Torauslinie. Ja. Drücken die weg und hinter uns läuft Jens rein und soll den freien Kopfball kriegen. Ja. Und da kommt die Ecke auch hin, alles geht auf und dann köpft er ihn leider knapp drüber.
Ja, ja, also fand ich auch. Ich fand, trotzdem ist er halt immer noch eine Erscheinung, so wenn er auf dem Platz ist. Er strahlt halt immer Gefahr aus. Aber man sieht halt wirklich, das wirkt halt alles noch etwas träge. Ich habe jetzt heute nochmal auch gesehen. Ist dann aber auch sich nicht zu schade dafür, irgendwie auch nochmal Sonderschichten nach dem Training einzulegen, habe ich jetzt gesehen. Irgendwie so Lauftraining, Sprinttraining und so. Also lasst ihm uns noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, am Kopf und an der Einstellung mangelt's nicht. Vielleicht brauchst du jetzt einfach noch mal wieder ein bisschen Fitness, um noch Spaß mit ihm zu haben.
Ja, der Geist ist willig, das Fleisch ist
ist zu üppig, viel. Üppig, aber rar.
Gut abgehangen. Blick auf die Tabelle. Wir sind 12. mit 8 Punkten. Das klingt erstmal komplett stabil. Auf Platz 16 Relegation sind es 4 Punkte, da steht Mainz. Und nach oben, ich sag mal auf Platz 6, 11 Punkte, steht Köln, ist auch nur ein Spiel.
Mein Satz hätte genau andersrum angefangen. Also auf dem 6. sind es nur 3 Punkte und nach unten sind es sogar schon 4.
So. Und vor uns steht der HSV, aber das habe ich nie gesagt.
Warte, ich muss mal eben ganz kurz meine grün-weiße Brille putzen.
Die Tabellenrechner aus dem Keller holen. Ja. Union Berlin ist der nächste Gegner, Freitagabend.
Ja, Berg und Köhn. Ich wache jetzt schon schweißgebadet nachts auf mit diversen Szenarien vor meinem geistigen Auge, die mir alle nicht gefallen.
Nee. Türki und Steffen Baumgart.
Ja, und eine Mannschaft, die jetzt mit 10 Punkten deutlich stabiler ist, als ich sie erwartet hätte noch am Anfang der Saison.
Ja.
Aber zur Wahrheit gehört auch, die Offensive kränkelt ebenso wie unsere. Die Defensive ist jetzt auch nicht wesentlich stabiler.
Torgefährlicher vielleicht mit Türki.
Ja, aber sie haben den entscheidenden Vorteil der theoretischen Serie von jetzt zuletzt 2 Siegen. Mhm. Ne? Ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, was ich erwarten soll. Ich hoffe, dass das Stadion und Wiedergutmachungswillen wegen des Heidenheim-Spiels ihren Teil für uns dazu beitragen, dass wir das Ding ziehen können. Toi, toi, toi.
Wiedergutmachung, ich sag's nur nochmal, wir haben da nicht verloren.
Ja, Wiedergutmachung mit Blick auf gerade auch Leistung erster Halbzeit. Dafür brauchst du ja nicht immer zwangsläufig die 4-0-Klatsche. Ich bin mal gespannt. Nee. Also nochmal, ich habe mir die Konferenz angeguckt, Union gegen Gladbach. Nee, war das Freitagsspiel? Das war das Freitagsspiel.
Das war das
Freitagabendspiel,
ja.
Genau, das habe ich gesehen. Ich wunderte mich gerade, dass ich so viele Szenen von dem Spiel vor Augen habe, aber es liegt daran, dass ich das gesamte Spiel gesehen habe. Ja. Das war über lange Strecken ja eine ziemlich wackelige Kiste, bis Khedira dann hinten raus das 3-1 noch macht, ne? Weil das ist ja irgendwie auch erst in der 85. oder so gefallen. Ja, ich weiß nicht so genau, was ich von den ich würde sagen, auch das ist ein Spiel auf Augenhöhe. So.
Ja, und eigentlich ist das gar nicht so viel anders als die letzten beiden Spiele. Also du, genau wie bei St. Pauli und Heidenheim, hast du immerhin den Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Du weißt genau, was dich erwartet. Ja. Ja? Also es ist klar, das Setting ist klar, ne? So. Und die Frage ist nur, findest du das richtige Rezept?
Ja.
Ja? Es ist ein Vorteil für uns und es ist aber gleichzeitig auch ein Nachteil, denn Union ist eine kompakte, geölte, aufeinander abgestimmte Maschine, ja, die irgendwie nicht geil aussieht und nicht viel Geiles macht, aber die irgendwie funktioniert, ja, so und aber sie funktioniert schon und wir schrauben immer noch, ne, hier rum und darum und sprachen wir drüber, welchen Anteil das vielleicht auch an der ersten Halbzeit in Heidenheim gehabt haben könnte, dass ein bisschen viel geschraubt wurde.
Mhm. Ja.
So, und
Ja.
Das ist jetzt wohl der Mittelweg, schätze ich mal. Ne? Aber wie Union spielt, gerade auswärts, ist ja eigentlich relativ absehbar.
Ja, also, sehe ich auch so. Und ich gucke jetzt ehrlicherweise auch vor allem auch auf uns. Ich bin mal sehr gespannt, was das Heidenheim-Spiel mit der Truppe gemacht hat. Das kann ich halt eben auch unter Steffen noch schwer einschätzen. Der Wunsch wäre, da irgendwie das besser machen zu wollen, dass man das halt eben auch demonstrativ sieht Freitagabend. Immerhin ist es wieder Weserstadion, Flutlicht, Abendspiel, so, es ist Freimarkt, das ist ja auch immer nochmal stimmungstechnisch was Besonderes.
Ja.
Und Senne ist wieder dabei.
Das ist wichtig.
Ja, wir können auch sagen, wenigstens schnuppern Starki und auch Schmidt wohl wieder am Kader. Bei beiden hieß es allerdings von Niemeyer, voraussichtlich reicht es gegen Union noch nicht. Aber Stark trainiert wieder mit dem Team und selbst das macht dann ja auch schon Druck für die Leute in der Innenverteidigung, ne?
Ja. So. Absolut. Ja. Und nichtsdestotrotz, glaube ich gar nicht mal, dass die Mannschaft jetzt so gebrochen ist oder sich jetzt so wahnsinnig schämt für die erste Halbzeit. Weißt du warum? Weil die zweite Halbzeit schon ganz anders aussah. Ne? Da haben sie ja den Turnaround schon geschafft und klar, kriegen halt hinten noch das Tor, aber ne, wissen auch, woran das lag und dass Sugawara da nicht seinen besten Tag hatte und so. Aber ich glaube, sie haben sich ja schon während der Partie ja schon einigermaßen wieder aufgerichtet. Ich glaube an der Motivation und am Glauben an sich selbst, daran wird es mit Sicherheit nicht mangeln. Ich glaube, dass Senelinen, wenn der wiederkommt, dass das viel Stabilität bringt im Mittelfeld. Wollen wir eigentlich können wir ja.
Zu Rate die Aufstellung umschwenken. Ja,
das ist ja, heute ist ja schon Mittwoch, ne?
Ja, klar, also das macht total Sinn. Es hat sich jetzt auch bislang meldungstechnisch nichts Neues verletzungstechnisch ergeben, deswegen können wir, glaube ich, ein relativ verlässliches Bild abgeben. Soll ich mal anfangen?
Fang du an.
Aber ich glaube, dass die Viererreihe hinten wieder so aussehen wird, wie gegen Heidenheim. Ich glaube, dass er das dabei belässt.
Auch wieder mit Friedel?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass er das macht, ja. Weil ich hab Steffen danach auch noch zur Leistung von Friedel irgendwas sagen hören, von wegen, dass er das weitgehend gut gemacht habe und dass er da stark von seiner Routine profitiert habe und so.
Nee. Weißt du, was Steffen Baumgart machen wird? Der stellt Berg auf den Flügel.
Ja, Berg hat ja jetzt gegen Gladbach gar nicht gespielt.
Nee, aber das war ein Heimspiel und so. Aber in Bremen, rechts vorne, wenn da Friedel also wirklich ein Spieler steht, den Berkey, wo Berkey doppelt so schnell ist, das ist doch, da kannst du doch Friedel nicht wieder hinstellen.
Naja, was wäre denn die Alternative, das mit Koulibaly machen auf einer Position, wo er noch nie gespielt hat?
Ja.
Ja, aber gut, also.
Aber Friedel sah auch aus, als hätte er da noch nie gespielt.
Ja, da kann ich Steffen wirklich null einschätzen. Ja. Also ich weiß nicht, ob er
was
dann sagt.
Was würdest du denn machen?
Horst Siegert. Was ich machen würde, ich würde mit Sugawara links spielen.
Und rechts?
Mit Bittencourt. Aber das macht er nicht. Alternativ mit Sugawara links und mit Pieper rechts.
Nee. Oh, auch krass. Aber das ist ja zu viel. Ich glaube, so viel neue Positionen nach der Heidenheim-Erfahrung, das glaube ich nicht.
Naja, aber dann hast du ja eigentlich nur die Option Koulibaly oder Friedel. Und wenn man seine Argumente, warum sollte er seine Argumentation komplett widerlegen, was er nach dem Spiel in Heidenheim gesagt hat?
Weil alle das Spiel in Heidenheim gesehen haben.
Naja, aber er hat das ja auch nach dem Spiel gegen Heidenheim noch so verargumentiert und da keinen Fehler gesehen. Also.
Ja. Friedel selbst meinte, ja, da sehe ich mich in Zukunft nicht.
Ja, naja, in Zukunft nicht. Er meinte, das muss eine Ausnahme sein. Also, du kannst es ja anders tippen. Ich glaube, dass er wieder mit Friedel links spielt.
Okay, so, aber das ist doch cool. Dann unterscheiden wir uns schon. Genau. Ich glaube an Koulibaly links und Friedel Pieper innen, sogar war er rechts Backhaus im Tor.
Ja, alles klar. Dann wieder mit Linen. Ich glaube, dass Puertas und Stay trotzdem gesetzt sind.
Ja, glaube ich auch.
Und ich glaube, dass er es gegen Union wieder mit Schmiedi auf jeden Fall spielt, mit Bangula auf jeden Fall spielt und ich glaube, dass er aufgrund des Tores und aufgrund der Leistung nach seiner Einwechslung ohne Jimmer und mit Gröll spielt.
Ja, glaube ich auch. Auch für das Tor, für die gute Leistung wird Gröll belohnt, glaube ich. Und auch, weil das Setting wieder ähnlich ist. Ne? Du hast mein Kassiersleben bei Heidenheim und Hauke Wahl und Schwigalla bei St. Pauli. Und bei Union Berlin sind das dann Leitsch, Rothe und Döki. Mhm. Das sind ja auch so Riesen.
Ja.
Ne? Und die stehen auch massiv hinten drin mit dem Khedira davor und mauern und kontern dann aus. Auswärts vor allem. Und insofern glaube ich, würde das auch wieder Sinn machen, weil Jinma diese Schnelligkeit in der ersten Halbzeit bestimmt nicht ausspielen kann, weil Union dafür viel zu tief steht.
Ja.
Und dass Schmied wieder so ein Wühler-Faktor sein kann, Bangula wieder. Ich glaube, das bin ich bei dir.
Dann unterscheiden wir nur in der Positionierung von Friedl und Koulibaly.
Ja.
Okay. Was tippst du denn? Wird auch,
Horst überrascht uns und bringt Boni von Anfang an, sag ich dir.
Nee, das glaube ich noch nicht.
Wer weiß. Ich bin bereit für Boni-Time.
Was tippst du denn?
Ich glaube, dass wir das gewinnen.
Okay.
Ich glaube, dass wir das gewinnen und ich glaube, dass wir ein frühes Tor schießen und dass wir dann auch 3 schießen. Wir gewinnen 3-0. 2-0 oder 3-0? 3-0.
Also das, meine Einschätzung geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde zumindest sagen, ich glaube, das wird kein knappes Ergebnis.
Ja.
Und entweder wir sind komplett verunsichert und verlieren 0-2, und das glaube ich aber nicht. Ich glaube auch, dass wir es gewinnen und ich sage 3-1.
Ja, okay. Berkey oder Köln?
Ja, gute Frage. Ich glaube Khedira.
Nein.
Oder Rothe. Oh Rothe nach einem Standard.
Ja, Döki.
Ja, aber das ist doch, dann sind wir ja beide trotz ungebrochen optimistisch. Das hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht erwartet.
Ja, wobei mich das bei Heidenheim schon geärgert hat, ne? Denn du hattest ja auch da klaren Sieg getippt.
Ja.
Und weißt du noch, wie ich rumgeeiert habe? Ich habe so viel Angst gehabt
vor
Heidenheim. Ja, das
ist übrigens schöne Grüße an Florian, ne?
Der dann am Ende, und dann habe ich mich selber von meiner eigenen Euphorie überzeugen lassen und doch Sieg Werder getippt. Ja. Aber ja, und Florian kam dann 1-1. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, eigentlich wollte ich auch tippen, Herr Lehrer.
Ja, genau. Eigentlich. Das hat er ja schon gesagt. Naja, komm, also warten wir es mal ab. Die Pressekonferenz ist morgen zum Spiel. Ich hoffe, dass dann jetzt nicht noch Verletzte dazukommen. Das Spiel gegen Union selbst ist Freitagabend, Weserstadion. Sturm und Regen. I love it.
Yeah.
Can't wait. Euch allen eine schöne Restwoche. Dir, meinen Süßen, selbstverständlich auch. Wir hören uns hoffentlich dann schnell nach dem Spiel wieder und bilateral sowieso noch ein paar Mal vorm Spiel.
Mhm.
Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen und dann ein schönes Spiel am Freitag. Also, bis dann.
Gute Woche, gutes Spiel euch, danke fürs Hören und jetzt schalten wir wieder rüber zur Konferenz der blockfreien Staaten.
Nach Na, Weber. Tschüss. Das
war eigentlich nur, weil es zwischen uns so knistert. Ja, verstehst du?
Daran hat es gelegen. Uns. Daran hat es gelegen, Bromance.
Daran hat es gelegen.
Mach das Bett schon mal warm, ich komme gleich.